Willkommen zur Audio-Lecture von der Vision zum persönlichen Erfolg, einem Seminarangebot der LD21 Academy GmbH. Mit unseren digitalen und analogen Angeboten schaffen wir Lern- und Begegnungsplattformen für unternehmerische Menschen. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich bin Ihr Gastgeber in den kommenden Folgen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier kommt die 7. Folge unserer Audio-Lecture von der Vision zum persönlichen Erfolg. Rückblick auf die 6. Folge mit dem Titel Klare Mission, klare Ziele. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben uns mit der Setzung von Zielen beschäftigt und ich habe Ihnen 6 Tipps für eine gelingende Arbeit mit Zielen vorgeschlagen. Die Hausaufgaben betrafen Ihre Mission. Vielleicht haben Sie Ihre Formulierung überarbeitet oder vielleicht passte sie auch noch. Und ich habe Ihnen auch als Hausaufgabe vorgeschlagen, ein Zielposter zu entwerfen und aufzuhängen. Vielleicht haben Sie das auch schon ausprobiert und ich hoffe mit positiven Folgen, dass es mehr Zielklarheit bei Ihnen gibt. Vielleicht haben Sie es aber auch im Team eingesetzt. Auch das hat häufig gute Erfolge. Welche Inhalte erwarten Sie in dieser Folge? In der 7. Folge will ich Ihre Aufmerksamkeit auf Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten lenken. Wenngleich in der knappen Zeit einer Folge nicht alles ausführlich erörtert werden kann, will ich Ihnen doch zumindest ab und zu Gelegenheit zum Nachdenken geben. Ich will Sie dabei unterstützen, selbst verursachte Hindernisse zu erkennen und wieder einige möglichst praxistaugliche Tipps Ihnen geben. Zur Einleitung schildere ich Ihnen ein Erlebnis aus meinem Alltag und dann erläutere ich, warum ich Work-Life-Balance als Begriff für irreführend halte, spreche dann anschließend über Achtsamkeit, widme mich den Begriffen Ritual, Routine und Gewohnheit und schlage Ihnen in diesem Zusammenhang auch einige Definitionen, Reflexionsfragen und Tipps vor. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch die Autobiografie in 5 Kapiteln mit auf den Weg. Zur Einleitung. Wenn ich gelegentlich kurz vor 8 Uhr morgens aus der Innenstadt von Osnabrück rausfahre, dann wundere ich mich immer wieder, wie der Verkehr sich insbesondere auf einer der Ausfallstraßen staut. Abhilfe schaffen bestenfalls die Ferienzeiten. Ansonsten ist es offenbar jeden Tag dasselbe. Eine kilometerlange Blechlawine von Menschen, die offenbar zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Arbeitsplatz sein müssen oder wollen. Und das bedeutet dann wohl auch, dass diejenigen, die den Stau schaffen, auch jeden Tag dasselbe tun. Also sich zur selben Zeit auf demselben Weg in dieselbe Richtung aufmachen. Mit dem immer gleichen Ergebnis, ich stehe im Stau. Was würden Sie tun, wenn Sie Teilnehmer des Staus wären? Zahlreiche Möglichkeiten. Sie könnten es als gottgegeben hinnehmen und sich mit Achtsamkeitstechniken ruhig halten. Oder Sie könnten es als selbstgewählt ansehen und eine Audio-Lecture oder ein Hörbuch im Auto hören. Oder Sie könnten einen anderen Weg nehmen, es zumindest versuchen. Oder Sie könnten zu einer anderen Zeit fahren, sich antizyklisch verhalten. Oder Sie könnten erstmal von zu Hause arbeiten und dann später losfahren, wenn der Stau sich aufgelöst hat. Oder Sie könnten den Wohnsitz wechseln in die Innenstadt hinein. Oder Sie könnten gar den Arbeitsplatz wechseln. Fallen Ihnen noch weitere Optionen ein? Natürlich ist es auch am späten Nachmittag wieder Stau, nur in die umgekehrte Richtung. Wieso nur werden nicht endlich die Straßen auf 10 Spuren ausgebaut? Warum müssen die anderen unbedingt jetzt alle nach Hause fahren? Wieso wirken bei mir die Entspannungstechniken nicht? Was mache ich eigentlich hier im Auto so ein Mist? Na, ich hoffe, es geht Ihnen nicht so. Kommen wir zum Thema Lebensbalance oder Work-Life-Balance und warum dieser Begriff in die Irre führt. Balance ist Bullshit, schreibt in seiner krassen Art der Netzwerkguru Keith Ferrazzi. Damit weist er auf die Unmöglichkeit hin, im realen Leben eines unternehmerischen Menschen eine dauerhafte Balance zwischen dem Arbeitsleben einerseits und dem Privatleben andererseits zu erzielen. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen natürlich, dass auch ich ein Feind des Begriffs Work-Life-Balance bin. Ich glaube, dass der Begriff entsorgt werden sollte. Ich schlage stattdessen vor, vom Fließgleichgewicht zwischen den verschiedenen Rollen oder Bereichen im Leben zu sprechen. Fließgleichgewicht. Was meine ich damit? Etwas wie eine Work-Life-Balance gibt es aus mindestens zwei Gründen nicht. Zum einen ist schon der Begriff irreführend, wenn nicht gefährlich. Es geht um die Balance zwischen Life und Work. Das würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir arbeiten, nicht leben. Schon, das ist absurd. In der heutigen Zeit fließen derart viele verschiedene Bereiche ineinander, dass ein solcher simpler und, wie ich finde, falsch ansetzender Begriff nur in die Irre führt. Zum anderen suggeriert der Begriff, dass es so etwas wie eine Balance, eine dauerhafte Balance geben kann. Ja, dass sie sogar anstrebenswert ist. Das ist aus meiner Sicht gefährlich und gleichzeitig illusorisch. Es postuliert doch, dass es einen solchen Zustand gibt, dass wir ihn anstreben sollten. Und ja, was ist denn, wenn wir ihn nicht erreichen? Sind wir dann unfähig? Dies setzt uns eigentlich nur noch mehr unter Druck. Strebe die Balance an. Wir wissen, dass falsche, unrealistische Ziele uns eher lähmen. Ich denke, dass heutzutage das Leben einer Führungskraft aus zahlreichen Rollen und Aufgaben besteht. Und zu dem beruflichen Kontext kommen noch weitere Bereiche hinzu. Sie sind Ehepartner oder Ehepartnerin oder Partner. Sie sind Mutter oder Vater, einige von ihnen zumindest. Sie sind Kind, solange die ihre Eltern da sind. Sie sind Freund oder Freundin. Sie sind Engagierter im Ehrenamt und so weiter und so fort. Sie sehen es schon anhand dieser Beispiele. Es gibt so viele Rollen und damit verbundene Aufgaben, dass ein Begriff wie Work-Life-Balance erkennbar zu kurz greift. Mit dem Begriff Fließgleichgewicht schlage ich eine andere Herangehensweise vor. Ein anderes Mindset, einen anderen Denkrahmen. In diesem unter anderem aus Wirtschaft und Chemie entliehenen Bild geht es mir darum, dass wir von einem endlichen Reservoir an persönlicher Energie ausgehen und nun bewusst wählen sollten, wohin und worauf wir diese Energie anwenden. Dies setzt Reflexion bei sich, aber auch Verhandlungen mit den anderen Beteiligten voraus. Konkret kann das heißen, dass eigentlich immer ein Teil das Übergewicht hat. Wenn ich das im vollen Bewusstsein tue, wenn ich das kommuniziere, wenn ich das auch mit meinen Berufs-, Lebens- oder sonstigen Partnern, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, kommuniziere, dann sollte es eine Art Verhandlung sein. Wenn es eine dauerhafte Schräglage ist, dann wird es nicht in Ordnung sein. Hier geht es um Ausgleich, hier geht es aber auch um Bewusstsein. Ich versuche es dann wieder in einen Ausgleich zu bringen. Vielleicht gibt es dann ein Übergewicht im Privaten, weil sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen oder Ähnliches dabei. Mein Appell an dieser Stelle, setzen Sie sich nicht unter Druck und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Was eine Brücke ist zum Thema Praxis der Achtsamkeit. Ich erinnere an die Definition von Hawks, Matthias Hawks aus der Folge 5. Achtsamkeit heißt, dass wir nicht hilflos unseren Wutgefühlen ausgesetzt sind, dass wir unsere Angst betrachten, unsere eigenen Erwartungen reflektieren, dass wir uns selbst beim Beobachten beobachten. Achtsame Menschen wissen, dass sie selbst es sind, die die Welt konstruieren, dass Krisen dazu da sind, uns Neues zu lehren und dass genau darin die Idee der Zukunft besteht, Wandel durch Selbstwandel. Im Podcast-Interview mit der Forscherin und Achtsamkeitsexpertin Dr. Britta Hölzel habe ich einiges gelernt zum Thema Praxis der Achtsamkeit. Während der eine oder die andere von Ihnen bei dem Begriff vielleicht an jahrelange, vermeintlich mühevolle Praktiken der Meditation oder des Yoga denken, vielleicht Mönche im Himalaya jetzt vor Augen haben, machte mir Frau Hölzel im Gespräch vielmehr den Vorschlag, im Alltag immer wieder einfach achtsam zu sein. Was tue ich gerade? Wo bin ich? Wie fühle ich mich? Einfache Reflexionsübungen zu machen, um wieder da zu sein, wo wir sind. Dies setzt, finde ich jedenfalls, auch eine förderliche Einstellung sich selbst gegenüber voraus. Wer sich gegebenenfalls immer selbst beschimpft, weil er oder sie in der Meditation wieder einmal an Arbeit oder sonst was gedacht hat, der hindert sich selbst daran, eine zunehmend leichtere Praxis der Achtsamkeit zu entwickeln. Das Gegenteil hilft. Behutsam und liebevoll mit sich selbst sein. Ermutigend. Prüfen Sie einmal, welche Gewohnheiten, Rituale oder Routinen Sie bisher haben und inwiefern diese Routinen und so weiter Achtsamkeit fördern oder behindern. Einige Beispiele dazu. Wie kommen Sie in den Tag hinein? Ist es die schnelle Tasse Kaffee im Gehen, to go, oder ist es eher das Frühstück mit Zeit, mit dem Partner oder gar in der Familie? Wie schalten Sie zwischendurch am Tag ab? Haben Sie Zeiten, in denen Sie einfach die Bürotür schließen und tief durchatmen? Machen Sie mittags Pausen? Und wie beenden Sie den Tag? Wie schließen Sie den Tag ab? Schreiben Sie noch einmal Tagebuch beispielsweise? Bedanken Sie sich bei wem auch immer für den Tag? Schlafen Sie mit einem Lächeln ein? Wie sind Ihre Rituale? Wie sind Ihre Routinen? Wie sind Ihre Gewohnheiten? Ich will an dieser Stelle die verschiedenen Begriffe nochmal in den Blick nehmen und differenzieren. Es ist aus meiner Sicht nicht immer leicht, genau zwischen Ritualen, Routinen und Gewohnheiten zu unterscheiden. Die Nähe von Ritual zu religiösen Handlungen ist vielleicht sogar für den einen oder anderen eher behindernd. Der Duden definiert Ritual als schriftlich fixierte Ordnung der römisch-katholischen Liturgie, Gesamtheit der festgelegten Bräuche und Zeremonien eines religiösen Kultes, Ritus und wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung, zeremoniell. Eine Routine ist nach Duden durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegen auszuführen. Oder, meist abwertend, technisch perfekte Ausführung einer Tätigkeit, die zur Gewohnheit geworden ist und jedes Engagement vermissen lässt. Gewohnheit wiederum wird im Duden definiert als durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordene Handlung, Haltung, Eigenheit, etwas oft nur noch mechanisch oder unbewusst Ausgeführtes. Ich gebe Ihnen diese Definition auch mal in die Infos zu dieser Folge. An dieser Stelle möchte ich dafür plädieren, eigene Rituale bewusst zu entwickeln. Entwickeln Sie Rituale, die für Sie passen, und darunter verstehe ich in diesem Fall eben bewusst selbstgewählte, gleichbleibende Handlungen. Wie heilig das dann für Sie ist, entscheiden Sie bitte selbst. Rituale in diesem Sinne können sein Rituale der Entspannung und der Kontemplation. Wo kommen Sie zur Ruhe? Welche Umgebung wählen Sie? Wie kommen Sie in diesen Zustand der Entspannung? Ist es eher das Gebet, ist es eine Meditation, ist es eine Atemübung? Finden Sie für sich ein passendes Ritual. Rituale der Fokussierung. Gerade im Alltag immer wieder sich bewusst sein, wo Sie sind, was Sie tun, wie Sie sich fühlen, wie Ihre Empfindungen sind. Rituale des Austauschs. Austausch zum Beispiel mit Ihrem Partner. Das kann ein jährliches Gespräch über die gemeinsamen Ziele sein. Rituale der eigenen Planung, also zum Beispiel der morgendliche Plan, was sind die drei wichtigsten Sachen heute, der Wochenrückblick vielleicht am Freitagnachmittag, die persönliche jährliche Planungsklausur und Rituale der Reinigung. Reinigung, wenn Sie wollen, in Anführungszeichen. Zum Beispiel das, was der Management-Guru Fredmund Malik als Müllabfuhr, jährliche Müllabfuhr vorschlägt. Das heißt, zum Jahresende sich anschauen, welche Projekte können wir jetzt mal abhaken, weil wir sie eh nicht zu Ende führen? Welche Unterlagen kann ich endlich wegschmeißen? Was kann ich auf meiner Festplatte aufräumen? Solche ganz handfesten Rituale der Reinigung. Sonderpunkt, digitale Reinigung. Schon das Aufräumen der Festplatte kann natürlich dazu gehören. Machen Sie für sich ein Ritual auf, indem Sie zum Beispiel Ihr Telefon, Ihr Tablet, Ihren PC am Freitagnachmittag runterfahren und abschalten. Sie können auch noch weitergehen und festlegen, dass Sie ab jetzt das Telefon im Urlaub nicht zum Surfen, vor allem nicht zum Abrufen von E-Mails nutzen werden. Hören Sie dazu gegebenenfalls erneut den Podcast zur Smartphone-Sucht. Übrigens legen schon die Ergebnisse des DAK, Gesundheitsreports von 2013, die Schlussfolgerung nahe, dass eine erhöhte Erreichbarkeit einhergeht, mit einem höheren Risiko an psychischen Störungen zu leiden. Tja, und auch an dieser Stelle ist natürlich wieder die Frage, wie verhalte ich mich als Vorbild? Was strahle ich aus? Bin ich derjenige, der immer zu erreichen ist? Versuche ich gar immer andere zu erreichen? Wann schicken Sie Ihre E-Mails raus? Was signalisiert das gegebenenfalls auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber? Ich will in diesem Kontext auch das Lob der Routine aussprechen. Lob der Routine. Sie haben sicherlich auch von den zum Teil schrägen Angewohnheiten von Künstlern gehört, die diese als Rahmen für ihre Kreativität ausgeprägt haben. Von Honoré de Balzac heißt es, er habe in einer Kutte geschrieben, heißt es, glaube ich, auch von mehreren Schriftstellern. Isabel Allende beginnt die Arbeit an Romanen offenbar immer am 8. Januar. Solche ähnliche Stories lesen Sie auch in Mason Curry, dessen Buch auch auf Deutsch erschienen ist unter dem Titel Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche, die täglichen Rituale berühmter Künstler. Weiterhin gibt es auch eine Internetseite, die schön visualisiert, wie denn 24-Stunden-Rituale von Künstlern, Schriftstellern und so weiter tatsächlich sind. Also was machen sie wann? Packe Ihnen mal die Internetadresse dazu in die Notizen zu dieser Folge. Was uns wie Marotten vorkommt, das ist vielfach der selbstgesetzte Rahmen, der als Routine, als Gerüst dem Künstler hilft, an die Arbeit zu gehen und eben auch dort zu bleiben. Viele nehmen sich vor, ich stehe erst wieder auf, wenn ich 5000 Sätze geschrieben habe, oder ich stehe erst in 3 Stunden wieder auf. Offensichtlich funktioniert das. Lob der Routine. Das Hirn gewöhnt sich daran und das Hirn geht dann an die Arbeit. Der schon erwähnte Greg McKeown, ich hatte sein Buch Essentialism ja schon erwähnt, hat zum Schreiben dieses Buches nach eigenen Worten den Mönch-Modus gewählt. Das bedeutete, Zitat, sich von der Welt eine Zeit lang abzuschotten. Es ist ein relativ extremer Ansatz, aber meine Frau und ich, so McKeown, entschieden, dass ich von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags jeden Tag schreiben würde. Das habe ich 5 Tage lang für gut 9 Monate getan. Ich arbeitete in einem kleinen Büro, wirklich winzig, aber darin fand ich meinen Raum. Und in diesem Raum fand ich meine kreative Freiheit. Übersetzung wie immer von mir. Routinen helfen uns, Entscheidungsenergie zu sparen. Ich erinnere Sie an den Ansatz von Baumeister. Und diese Energie auf die wirklich wichtigen, auf die relevanten Dinge anzuwenden. Sie helfen uns in dem Kontext auch, uns zu fokussieren. Prüfen Sie Ihre Routinen oder entwickeln Sie passende. Schauen Sie, welche Hauptaufgaben, vielleicht sind Sie zum Beispiel derjenige, der die Trendforschung für Ihre Organisation sicherstellen muss. Was kommt auf uns zu? Weit in die Zukunft schauen. Oder auch ganz anders, vielleicht müssen Sie Controlling-Aufgaben für Ihre Organisation tun. Checken Sie, wie Sie diese Hauptaufgaben an welchen Orten, zu welcher Zeit, in welchem Ambiente durchführen. Schauen Sie, ob das für Sie die richtige Routine ist. Ansonsten feilen Sie an dieser Routine. Übrigens hoffe ich, dass Sie auch eine Routine haben für diese Audio-Lecture und dass Sie neue Folgen eintragen in einem bestimmten Kalenderdatum, sich dann damit beschäftigen, diese Folge hören und auch nachbereiten. Erfahrungsgemäß hilft das beim Lernen. Gewohnheiten ändern. Disziplin wird überbewertet. Wenn wir über Gewohnheiten, vor allem über schlechte, sprechen, dann fragen wir uns natürlich, wie sie zustande kommen und wie sie sich einprägen und natürlich, wie wir sie wieder loswerden. Nehmen wir mal an, Sie wollen eine aus Ihrer Sicht negative Gewohnheit, zum Beispiel Wichtiges auf dem letzten Drücker anzufangen. Sie wollen diese negative Gewohnheit sich wieder abgewöhnen. Es passiert Ihnen immer wieder, dass Sie bestimmte Aufgaben aufschieben, dass anderes sich in den Vordergrund schiebt. Was können Sie tun? Nun, zunächst macht es einen Unterschied, ob Ihnen bewusst ist, welches übergeordnete Ziel Sie eigentlich anstreben. Wenn Sie dieses Ziel einprogrammiert oder engrammiert im Hirn haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auf Kurs zu gehen und zu bleiben, höher, als wenn Sie dieses nicht ganz klar für sich haben. Ich erinnere an die Inhalte der 6. Folge. Dann kommt Disziplin ins Spiel. Sie brauchen Disziplin zumindest am Anfang. Der schon erwähnte Greg McKeown empfiehlt, morgens stets das Schwierigste zuerst zu tun, wie schon Peter Drucker in den 1960er Jahren gesagt hat, first things first. McKeown empfiehlt, und das ist der Trick, diese Haltung als Ritual auszuprägen und mit anderen einfachen Verhaltensweisen zu koppeln. Zum Beispiel dann das erste Glas Saft zu trinken und sich hinzusetzen, eben um die schwierigste Tätigkeit zu tun. Sein Rat ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist jetzt wichtig? Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich an dieser Stelle natürlich nur ganz allgemein auf Gewohnheiten und deren Veränderung hinweisen kann und will. Ich maß mir auch nicht an, dass ich ein für alle geltendes Rezept kenne und dass das hier zur Anwendung kommen könnte. Ich will allerdings noch darauf hinweisen, dass einerseits Disziplin häufig überbewertet wird und dass andererseits Wiederholung ein Schlüssel zur Prägung neuer Gewohnheiten ist. Lesen Sie hierzu bitte eben auch das Buch von Hüter. Gebrauchsanleitung für ein menschliches Gehirn. Ich will das Gesagte an einem Beispiel aus Ihrer Kindheit deutlich machen. Vermutlich war es bei Ihnen auch so wie bei mir. Sie werden sich daran erinnern oder auch nicht, wie sie als Kleinkind von ihren Eltern angehalten wurden, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Das war vermutlich eine echte Aufgabe, ihnen das beizubringen, dass es notwendig ist, damit sie auch langfristig kraftvoll zubeißen können. Es brauchte Disziplin, das Zähneputzen bei ihnen zu einer Gewohnheit zu machen. Disziplin bei ihren Eltern und sicherlich auch bei ihnen. Und dennoch war es irgendwann einfach eine Normalität. Und brauchte gar nicht so viel Disziplin und Energie, weil es war das Normale. In ihrem Gehirn hatte sich das neue Verhalten, sich regelmäßig die Zähne zu putzen, als normales Verhalten eingeprägt. Es war neuronal engrammiert. Gleichzeitig sank die Notwendigkeit, sich mit Disziplin immer wieder selbstbewusst zu steuern. Ich kenne Leute, die dann entschuldigend sagen, wenn man sagt, Mensch, das ist so eine blöde Gewohnheit, kannst du die nicht mal abschaffen? Ja, ich habe nicht die Disziplin. Disziplin brauchen wir am Anfang, mit Sicherheit, bis für uns das Neue, das Normale geworden ist. Und hilfreich ist in diesem Kontext sicherlich, Unterstützer zu haben. Das kann ein Lernpartner sein, das kann ein Kollege sein, das kann ein Freund sein, das kann aber auch ein Coach sein, der uns hilft, über die ersten Monate auch hinwegzukommen, wo wir das Neue mit Disziplin bei uns selbst einprägen, bis es das Normale geworden ist. Insofern, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, ich habe da keine Disziplin. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle überbewerten wir Disziplin. Wir brauchen sie am Anfang, wir brauchen sie für einige Wochen, aber dann ist das Neue das Normale. Zumindest kurz will ich das Thema Umgang mit den eigenen Ressourcen streifen. Sicherlich haben wir unter dem Kontext oder in dem Kontext Achtsamkeit das auch schon berührt. Kennen Sie solche Menschen, die vor Leidenschaft brennen oder sind Sie gar selbst so ein Mensch? Solche Menschen, die am liebsten alle mit ihrem Enthusiasmus anstecken wollen und sich selbst damit auch zum Maßstab erheben? Und haben Sie solche Menschen auch schon über Jahre oder Jahrzehnte beobachtet? Boris Pistorius, jetzt Innenminister von Niedersachsen, sagte mir vor Jahren im Gespräch, dass es aus seiner Sicht auf die Mittelstrecke ankomme und eben nicht darum, sich im Sprint zu verausgaben. Dementsprechend fällt mir bei den übermotivierten Führungskräften, die dann auch erkennbar Raubbau mit ihren Ressourcen betreiben, häufiger auf, dass sie eben nicht den langen Atem haben. Das mag natürlich individuell unterschiedliche Gründe haben, die wir hier nicht erörtern können. Gleichwohl will ich an dieser Stelle dafür plädieren, achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Vor diesem Hintergrund können Sie sich Fragen stellen wie, wo bleibt eigentlich meine Energie? Malen Sie sich gegebenenfalls mal eine ganze Woche auf einem Flipchartblatt, und zeichnen Sie ein die verschiedenen Tätigkeiten, die Sie gemacht haben und ob diese Tätigkeiten eher das Reservoir reduziert haben, ob es eher neutral war, weil es Ihnen leicht gefallen ist oder ob Sie sogar, das können gute Gespräche gewesen sein, daraus Energie gewonnen haben, subjektiv wahrgenommen. Also checken Sie, wo bleibt meine Energie? Checken Sie auch, wo tanken Sie wieder auf? Techniken der Achtsamkeit können uns helfen, unsere Selbstwahrnehmung zu aktivieren, ja zu kalibrieren, zum Beispiel durch einen aufmerksamen sogenannten Bodyscan, also sich selbst auch mal von unten nach oben durchzuspüren und zu bemerken, wie geht es mir. Hier bietet es sich an, das hat auch Britta Hölzel schon in Teilen mal erwähnt in dem Podcast-Interview, was ich an dieser Stelle nochmal empfehle zum Thema Achtsamkeit. Hier bietet es sich an, solche Methoden allerdings zunächst unter professioneller Anleitung zu lernen und dann einzuüben. Letztlich geht es darum, dass wir einfach langfristig aufmerksam und achtsam mit unseren Ressourcen umgehen und auch Vorbilder sind für andere Menschen. Als Abrundung zur heutigen Folge über Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten will ich Ihnen die Autobiografie in 5 Kapiteln vorlesen. Die Quelle ist ein Buch von Sogyal Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Und Achtung an dieser Stelle, ich finde die Autobiografie daraus ist gut, der Rest ist durchaus mit Distanz, mit kritischer Distanz zu lesen. Aber ich gebe Ihnen die Autobiografie einfach mal zum Reflektieren an die Hand, in 5 Kapiteln. Kapitel 1. Ich gehe eine Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Kapitel Nummer 2. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Drittes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Viertes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünftes Kapitel. Ich gehe eine andere Straße. Kommen wir zur Zusammenfassung. Vermutlich wird der eine oder andere von Ihnen in Zukunft den Begriff Work-Life-Balance vermeiden. Mir ging es darum, die Widersprüchlichkeit aufzuzeigen und mit dem Ansatz des Fließgleichgewichts eine Alternative zu bieten. Was Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten angeht, so hoffe ich, Ihnen hilfreiche Begriffserklärungen und einige Ansätze zur Reflexion und zur Verbesserung geliefert zu haben. Eine eigene Praxis der Achtsamkeit zu entwickeln, kann in diesem Zusammenhang nach und nach zu einer bewussteren Lebenspraxis führen und übrigens auch helfen, mit den eigenen Ressourcen besser umzugehen. Die Wege und Methoden müssen Sie sich allerdings so suchen, dass sie zu Ihnen passen und auch zu Ihrer jetzigen Lebensphase. Wir stellen Ihnen übrigens auch eine kleine Audiodatei mit Übungen zur Verfügung, die Anja Termöllen, unsere Spezialistin für Business Fitness, extra für Sie zusammengestellt hat. Kommen wir zu den Hausaufgaben. Zur Folge 3 hatten wir Ihnen auch schon den Fragebogen zum persönlichen Erfolg zur Verfügung gestellt. Schön, wenn Sie jetzt schon die Zeit gefunden haben, diesen auszufüllen. Falls nicht, nehmen Sie ihn bitte jetzt zur Halbzeit unserer Audio-Lecture zur Hand und bearbeiten ihn in den nächsten Tagen. Und weiterhin stellen wir Ihnen unter Material, wie eben gerade erwähnt, die Audiodatei von Anja Termöllen mit konkreten Übungen für Ihren Alltag zur Verfügung. Bitte nutzen Sie diese Übungen. Ja, kommen wir zum Ausblick und zum Abschluss. In der kommenden Folge geht es um das Thema Methoden und Instrumente. Hier gehen wir weiter auf die Erfolgshebel ein, mit denen Sie von der Vision zum persönlichen Erfolg kommen sollen. Soweit diese Folge der Audio-Lecture heute zum Thema Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Wenn Sie zwischenzeitlich Ideen, Anregungen oder Wünsche haben, so senden Sie uns gerne eine E-Mail an office@ld21-academy.de. Ich freue mich darauf, mich mit Ihnen in der nächsten Folge weiter auf den Weg zu machen, von der Vision zum persönlichen Erfolg. Alles Gute! Sie hörten eine Folge der Audio-Lecture von der Vision zum persönlichen Erfolg der LD21 Academy GmbH. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung. Bis dahin alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.